Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ich möchte die Predigt beginnen mit zwei kurzen Geschichten. Ich erinnere mich an meinen ersten Gottesdienst. Ich war etwa 6, 7, 8 Jahre alt. Ich erinnere mich, es war zur Schulzeit. Es gibt immer so einen Einsegnungsgottesdienst. Ihr müsst allerdings wissen, das war in einer evangelischen Kirche. Und die Eindrücke, die mir geblieben sind, das waren ein rustikaleres Gebäude, Holzbänke, auf denen man sich setzen kann, ein großes Kreuz, eine Art Altar, monotone Stimmlagen, ein bisschen etwas wie ein Tätscheln auf dem Kopf von Leuten, die ich nicht kannte. Und es war keine schlechte Erfahrung. Es war meine erste Erfahrung in einem Gottesdienst. Und dann erinnere ich mich auch an einen ganz besonderen Gottesdienst. Dieser fand Jahre später statt, als ich 23 Jahre alt war. Und dieser Gottesdienst, der fand an dem wohl seltsamsten Ort statt, den ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Er fand statt auf einem Parkplatz in Bad Reichenhall vor einem Edeka. Und ich war damals 23 Jahre alt, ganz frisch im Glauben, entflammt für den Herrn. Ich fand mich allerdings noch in meiner Dienstzeit als Soldat. Es war mein drittes Jahr, es war mein vorletztes Jahr. Und unter der Woche fiel es mir nicht leicht, mich als einer von Christus zu finden. Und so war es ein Freitagnachmittag und ich stand dort auf diesem Parkplatz beim Edeka. Ich stand dort perfekt in der Parklücke, links ein Auto von mir, rechts ein Auto von mir. Und ich erinnere mich, wie ich mir etwas gekauft habe dort im Edeka zum Essen. Und ich aß dort zum Mittag. Ich war verabredet mit einem Freund, der in Berchtesgaden ein paar Kilometer weiter auf mich wartete. Er hatte ein Hotel dort, ein Hotelzimmer gebucht. Wir wollten das Wochenende über Skifahren gehen. Und so war so alles klar. Ich wollte noch was essen gehen und saß dort in meinem Auto und aß so vor mich hin. Aber ich betete auch. Mir war es so wichtig, dass ich mich als einer von Christus weiß, dadurch die Woche ganz anders verlief, als ich sie mir wünschte. Und so betete ich und ich kann mich nicht ganz genau daran erinnern, aber es klopfte auf einmal an der Scheibe meines Autos. Und ihr müsst wissen, zu dieser Zeit fuhr ich ein Auto, dem ich mich heute nicht nähern würde, wenn ich es von hinten sehen würde. Es war ein dunkelblauer Audi A4, tiefer gelegt, schwarze getönte Fensterscheiben. Ein Auto, dem man sich vermutlich nicht gerne nähert. Aber es klopfte an meiner Scheibe. Und so öffnete ich den Spalt ein bisschen und da stand ein Mann, Bart, langer Bart. Er sah ein bisschen verwuschelt aus und seine Kleidung war auch nicht ganz ordentlich. Und mein Hirn sagte mir sofort, okay, da will jemand was von dir. Ich hörte dem Mann ein bisschen zu und ich merkte schnell, er möchte was essen. Und er hat auch noch ein anderes Anliegen. Und ich erinnerte mich auf einmal wie vom Blitz getroffen. Moment mal, du hast doch gerade gebetet. Du willst unbedingt zu diesem Gott gehören. Du willst dich unbedingt als sein Nachfolger erweisen. Und so kam ich in den Gedanken, könnte es sein, dass mich Gott hier vielleicht prüft? Ganz seltsam. Ich habe mich komisch gefühlt, unwohl gefühlt, aber ich stieg aus. Ich ging in den Edeka mit dem Mann hinein, dort war gleich vorne eine Bäckerei und ich fragte ihn, was er möchte und ich kaufte ihm etwas. Dann gingen wir zurück zum Auto und es stellte sich heraus, dieser Mann möchte ein paar Kilometer weiter. Er war irgendwie auf einer Art Reise und so sagte ich, gut, ich nehme dich mit, das liegt sowieso auf dem Weg, ich bin verabredet mit einem Freund. Und während wir so fahren, da fragte ich ihn, wo er denn lebe, was er mache. Und ich erinnere mich daran, dass er meinte, naja, er müsste sich im Wald, im Bach waschen. Und in diesem Moment hat es mich irgendwie getroffen und ich dachte mir, das kann ja wohl nicht wahr sein. Nein, lieber Mann, wie wäre es, wenn ich dich mitnehmen darf? Ich habe dort ein Hotelzimmer, dort kannst du duschen gehen. Und dann ging ich also. Also wir fuhren weiter zum Hotel und ich wusste, in meinem Kopf schaltete es, der Rezeptionist, der wird das nicht so gut finden, wenn du das machst. Dann dachte ich mir, gut, also muss ich klüger sein. Ich ging also hinein, sagte meinem Freund, der mit mir war, bleib ein bisschen hinter. Und der Rezeptionist begegnete mir ganz normal und ich fragte, auf welches Zimmer ich denn gehen darf. Er sagte mir, mein Kollege, der hat schon das Zimmer entgegengenommen und ich müsste ihn nur noch dort treffen. Dann sah er, dass ich zu diesem Mann ging, der mit mir kam, und ich merkte, er guckt ganz kritisch. Und sofort war ich gerufen, mach irgendwas, ja. Also scherzte ich ein bisschen mit dem Mann und legte meinen Arm um seine Schulter und dachte mir, ich krieg den jetzt dort hoch und bin mit ihm einfach die Treppe hochgegangen. Also waren wir dann oben, Rezeptionist war in Ordnung, hat nichts mehr gesagt oder hat überhaupt nichts gesagt. Dann die nächste Herausforderung. Ich dachte mir, Moment mal, dein Kollege, der dort im Zimmer auf dich wartet, der wird sich fragen, was passiert denn jetzt? Also kam ich dort hinein in das Zimmer, sagte meinem Freund Hallo und schon gleich kam mein anderer Begleiter in das Zimmer und ich sagte ihm, da ist das Bad, bitte benutze das doch, ja, dusch dich dort. Und gut, mein Freund, ich merkte, wie er mich auf einmal komisch ansah, genauso einen Blick, wie dieser Rezeptionist hatte, ja. Und ich merkte, gut, ich muss irgendwas machen, ich muss was erklären. Und ich sagte ihm, weißt du, darf ich dir das bitte nachher erklären? Du sollst nur wissen, dieser Mann braucht dringend mal eine Dusche. Und er lächelte freundlich und das war in Ordnung. Und als dieser Mann fertig geduscht hatte, da ist mir aufgefallen, ich hatte diesem Mann nicht mal eine Seife gegeben, ich hatte ihm kein Handtuch gegeben. Dieser Mann hatte einfach die Handwaschseife genommen und das Handtuch, das normal für die Füße gedacht ist, wenn man aus der Dusche kommt. Ich habe mich ein bisschen geschämt in diesem Moment. Ich hätte mich mehr auf ihn fokussieren sollen. Das war es, was mein Herz in diesem Moment zu mir gesagt hat. Aber so weit, so gut. Wir fuhren ein Stück zurück. Ich erklärte meinem Freund, ich muss den jetzt auf halber Strecke rauslassen, denn da lebt er irgendwie. Also sind wir alle ins Auto eingestiegen und gefahren. Und dann merkte ich, auf der Fahrt erzählte dieser Mann ganz komische Sachen. Und es stellte sich heraus, dass er eine Art messianischer Jude war. Ich kann mich heute leider nicht mehr erinnern, was genau er alles gesagt hat, aber er las irgendwelche Schriften vor, die er geschrieben hatte auf dem Zettel oder bei sich trug. Und es war Teile aus der Bibel, das konnte ich verstehen, und Teile, die mir auch ganz unbekannt waren. Aber ich wusste, dieser Mann, der ist aufrichtig. Irgendwas hatte der, dass der einfach aufrichtig war. Und so kamen wir also zu der Stelle, da ich ihn hinauslassen sollte. Und ich fragte ihn, etwas sagte mir, frag diesen Mann, ob er noch was brauche. Und ich dachte mir, auch das noch. Und ich fragte ihn, brauchst du noch etwas? Und er sagte, er schaut an sich herunter im Auto. Er saß direkt neben mir, mein Freund saß hinten. Schuhe. Meine Schuhe sind nicht mehr so gut. Und ich wusste also, dieser Mann, der sucht, der wandert, der ist unterwegs, der hat nicht wirklich viel. Ja, klar, der braucht Schuhe. Okay, dann zog ich meinen Geldbeutel heraus und ich sah, dort waren etwa knapp 100 Euro. Und ich dachte mir, 20, 30 Euro reichen, Deichmannschuhe, damit kommt man gut durch, das reicht. Im nächsten Moment, wo ich das rausziehen wollte, nein, der Mann kann so keine guten Schuhe bekommen, die werden schnell kaputt gehen, der ist viel unterwegs. 70 Euro oder sowas rausgegriffen, ihm in die Hand gedrückt und gesagt, bitte kauf dir davon gute Schuhe. Ich gebe es dir für Schuhe. Dieser Mann stieg aus. Er blieb stehen. Er sah irgendwie ganz anders aus. Und als wir fuhren und uns winkend von ihm verabschiedeten, verbeugte er sich tief in aller Ehrbarkeit, die er, so wie ich es verstehe, verstanden habe, in diesem Moment erweisen konnte. Und ich kann euch sagen, ab diesem Moment hatte ich verstanden, ich habe Gott gedient. Ich habe Gott gedient. Alles, was mir im Kopf ging, war dieser Vers, gib dem, der dich bittet. Bei jeder Aktion, die wir durchlaufen sind, hatte ich immer das im Herzen so, gib ihm, wenn er dich bittet. Ja. Das war also meine besondere Erfahrung eines Gottesdienstes. Und ihr merkt schon, ich spreche nicht von etwas, was wir hier im Moment bei uns haben. Ich möchte mit euch jetzt in ein Gespräch eintauchen. Und das findet ihr in Lukas. Lukas Kapitel 10, Abvers 25. Dort heißt es: Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erlangen? Und das war eine Frage, die von den Juden oft diskutiert wurde. Sie waren nicht geklärt. Und dieser Schriftgelehrte geht offensichtlich davon aus, dass er dafür etwas tun könne. Jesus sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz geschrieben? Was liest du? Und die Frage Jesu zeigt offenbar also, dass die Antwort auf die Frage des Schriftgelehrten im Alten Testament zu finden war. Die Schriftgelehrten und Gesetzesgelehrten, sie diskutierten gerne und debattierten gerne über das Gesetz, was gewichtiger war, was weniger gewichtig war. Und es war nicht so leicht, weil seit der Tora 613 Gesetze dazugekommen sind, 248 wurden als eher positiv bewertet und 365 als eher negativ. Aber Jesus pointiert: Entscheidend ist, was im Gesetz geschrieben steht, in der Tora. Und jetzt erinnert ihr euch vielleicht an die Geschichte des reichen Jünglings. Ihr findet sie in Lukas 18, Vers 18. Dort wird Jesus genau die gleiche Frage gestellt: Was muss ich tun, um ewiges Leben zu erlangen? Auffällig ist aber, dass Jesus diesem jungen Mann ganz andere Dinge sagte als diesem Schriftgelehrten. Er erwähnte Dinge wie: Naja, du kennst die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst Vater und Mutter ehren. Und ja, das kannte er alles und er war fest überzeugt, dass er all das erfüllte. Doch im Endeffekt stellte sich heraus, dass sein Herz mehr am Reichtum klebte als am Reich Gottes. Und so wandte er sich von Jesus ab. Und ich finde Jesus hier sehr interessant, denn er scheint für jeden Menschen auf gestellte Fragen anregende Antworten oder auch Gegenfragen bereit zu haben, damit er selbst auf das Problem kommt. Im besten Fall. Und Jesus macht das eben nicht wie jemand, der gerne Salz in die Wunde streut. Ja? Er macht das auf eine ganz feine Art, um blinde Flecken aufzudecken. Er möchte eigentlich zeigen: Du bist verwundbar. Du bist nicht sicher. Das ist gefährlich, wie du weitermachst. Worauf möchte Jesus im Falle dieses Schriftgelehrten hinaus? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Diese Antwort des Schriftgelehrten kommt zunächst aus dem Schema, aus dem Höre Israel. Und ein frommer Jude wiederholte dieses zweimal am Tag. Der zweite Teil stammt aus 3. Mose. 3. Mose 19. Es zeigt also, dieser Schriftgelehrte kennt sich im Gesetz ziemlich gut aus. Es kann allerdings gut sein, dass dieser Schriftgelehrte in Lukas Vers 27 hier in Kapitel 10 einfach wiederholte, was Jesus selbst gelehrt hat. Es ist nämlich ungewiss, ob diese Verbindung dieser zwei Textstellen vor Jesus schon mal in Verbindung gebracht worden, auf die Art und Weise, wie Jesus das gemacht hatte. Und ich möchte mit euch jetzt ein bisschen darauf eingehen, was es hier genau bedeutet. Ja, in der Forschung für meine Predigt bin ich den Begriffen Herz, Seele, Kraft ein bisschen auf die Spur gegangen. Und so kann also mit ganzem Herzen zu lieben bedeuten, einen Dialog mit sich im Inneren haben, über ein Thema oder über sich selbst kritisch denken, sich eine Sache im Gedächtnis einprägen, als läge man ein Ereignis ins Herz. Die Seele, Zustand, das Lebendigsein, der Sitz aller psychischen Sinne und Fähigkeiten. Die Kraft ist wohl selbsterklärend, denn es ist eine Eigenschaft, die wir brauchen, um eine Sache zu tun, die nötig ist zu tun. Und der Verstand, der pointiert auf Gedanken, Gefühle, besonders aber auch den Sitz der Vernunft. Okay, das also gab dieser Schriftgelehrte als Gegenantwort zu Jesus. Er sprach aber zu ihm, du hast recht geantwortet. Ja. Jesus sagt, du hast recht geantwortet, tu das und du wirst leben. Tue das, so wirst du leben. Nach dem Motto, Gott lässt keinen verderben, der ihn mit ganzem Herzen liebt und seinem Nächsten seine Liebe gibt. Allerdings war dieses Gespräch noch nicht zu Ende. Dieser Schriftgelehrte, der sah anders, als er erwartet hatte, dass eine Anklage auf ihn gefallen war. Jesus sagt, tue das, was du mir sagst. Nicht darin lag für ihn die Schwierigkeit, dass er nicht wusste, was zu tun ist, sondern dass er nicht tat, was zu tun war. Er verteidigte sich. Ja, da liegen doch Unklarheiten, Schwierigkeiten, Anstöße im göttlichen Gebot. Und so kommt diese Frage zustande. Wer ist mein Nächster? Die Juden rauften sich nämlich die Haare über diese Frage. Er will damit sagen, wo genau liegt meine Verantwortung? Die Frage, wer ist mein Nächster, ist also so eine Art Versuch, den Nächsten einzugrenzen, die eigene Verantwortung einzugrenzen. Es gibt nämlich die Kategorie des Nicht-Nächsten. Sie schlossen von den Nächsten zum Beispiel Heiden und besonders Samariter aus. Die galten als Mischvolk und als Landesverräter. Vermutlich suchte der Schriftgelehrte genau hier die Zustimmung über die Uneinigkeit des Gebots bei Jesus. Es könnte sein, dass hier verschiedene Formen des Rassismus zugrunde liegen. Es gibt meine Leute und dann gibt es da die anderen. Die anderen, die anders aussehen, die anders handeln, die woanders herkommen, die ich nicht mag, die vielleicht das gar nicht wert sind, vielleicht sogar meine Feinde sind. Vielleicht könnte dieser Schriftgelehrte einen Text zu Hilfe nehmen, wie aus 3. Mose 19, 16 und sagen, meine Sorge gilt allein meinem Volk. Aber der Wille des Gelehrten wird enthüllt, wie er sogar das Gesetz benutzt, um sich zu rechtfertigen, seinen Mitmenschen auszuweichen. Denn so liegt es ja nicht wirklich an unserer Lieblosigkeit, wenn wir das ewige Leben verlieren, sondern eher an der Unklarheit. Das war einfach nicht klar, wie du das meintest, ja? Aber Jesus erzählte eine Geschichte. Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Die Geschichte schildert eine alltägliche Situation. Es geht um eine Strecke, die etwa 27 Kilometer lang war, zwischen Jericho und Jerusalem. Es war eine Straße, die war felsig, die war gefährlich. Dort gab es Höhlen, Verstecke für Räuber. Und drum kommt auch diese Geschichte zustande. Wir wissen übrigens von Josephus, dem Geschichtsschreiber dieser Zeit, dass einige, die auf dieser Straße entlang gingen und auch auf ähnlichen Straßen sogar Waffen mit sich führten, um sich im Notfall verteidigen zu können. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Das kommt daher, weil Jericho eine Priester- und Levitenstadt war. Wurden sie ihrem priesterlichen Dienst vom Heiligtum, vom Gottesdienst entlassen, zogen sie auf dieser Straße ihrer Heimat zu. Man traf deshalb nicht selten Priester und Leviten auf dieser Straße. Ja, dieser Mann wechselte sogar auf die andere Seite. Grundsätzlich könnten wir aber sagen, als dieser halb totgeschlagene Mann dort lag und diesen Priester von weitem kommen sah, dass vermutlich Hoffnung aufgekommen ist in seinem Herzen. Ein Mann Gottes. Hoffnung naht. Bestimmt ist Hilfe jetzt unterwegs. Aber nein, er musste eine harte Erfahrung machen. Nichtsdestotrotz, dass er sie einmal machen musste, es kam auch ein Levit und tat genau das Gleiche wie dieser Priester. Die Gründe, warum sie nicht geholfen haben, die sagen wir, sind spekulativ. Wir können es nicht genau wissen. Wir wissen lediglich, sie wechselten die Seite. Das könnte darauf hindeuten, dass sie sich zeremoniell nicht verunreinigen wollten. Was auch immer die Gründe waren, der halb im Sterben lebende Mann durfte von beiden Gottesmännern keine Hilfe, keine Hoffnung erwarten. Beider Männer Lebensberuf war es aber doch, Gottesdienst zu machen. Beide kamen aus dem Heiligtum. Beide kamen aus dem Gottesdienst. Hinab sind sie gegangen, zurück in ihre Heimat. Der Dienst ist getan. Spätestens jetzt dürfte klar sein in der Geschichte, der Beweggrund dieser Männer war nicht, meine Sorge gilt meinem Volk. Etwas anderes war das Problem. Und so lesen wir weiter. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Das ist vielleicht der schönste Vers in dieser Geschichte. Er wurde in seinem Inneren tiefst betroffen. Er bekam Mitleid mit dem Mann. Und was folgt, ist sein Mitgefühl. Es hielt ihn nicht anders. Er kümmerte sich gewissenhaft um den Mann. Wir lesen, dass er hinzutrat, die Wunden versorgte, Öl und Wein darauf goss. Er setzte ihn auf sein Tier und führte ihn zur nächsten Herberge. Und tatsächlich gibt es Ruinen von zwei Herbergen, die genau zwischen Jerusalem und Jericho liegen, etwa bei Bethanien. Dieser Mann hat es also nicht mal so weit, zu einer Herberge zu kommen. Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Interessant ist, der Samariter, der unterbricht seine Reise hier nicht. Alles, was er macht, ist, er lässt es vorerst bei dem Nötigsten bewenden. Er erfüllt die zugrunde liegenden Bedürfnisse dieses halbtoten Mannes. Er sorgt sich zunächst rein um das, was wirklich erforderlich war und zog dann weiter seines Weges. Jesus fragt diesen Schriftgelehrten, was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Ab diesem Punkt wendet Jesus, wie soll man sagen, die Versuchung, die Falle. Jesus gab absichtlich diese Frage in einer anderen Form. Sagt der Schriftgelehrte, wer ist mein Nächster, so gibt er damit bereits seiner Lieblosigkeit vollen Raum. Er will eigentlich gar nicht wirklich lieben, wenn er nicht muss. Er will von Jesus sowas hören wie, naja, du musst lieben, es wird von dir gefordert. Er will gewissermaßen verpflichtet sein, genötigt zum Lieben, sonst tut er es nicht. Und damit gab er sogar preis, dass auch er einer von diesen war, die nur an diesem Mann vorbeigegangen wäre. Er hätte sich dem Priester und dem Leviten einfach angeschlossen. Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Und Jesus sprach zu ihm wieder, geh hin und handle du ebenso. Dieser Gesetzesgelehrte muss die Sache einsehen und er gab die richtige Antwort, aber er schluckte bei dem Wort Samariter und er weigerte es sich auch zu sagen. Und genau hier beginnt noch eine Besonderheit, die Besonderheit dieses Gleichnisses, die wir wahrscheinlich in heutiger Zeit schnell überlesen würden. Wir denken, Gleichnis vom guten Samariter. Ja klar, wir tun Gutes. Im ursprünglichen Kontext jedoch war ein Samariter, wie bereits erwähnt, für einen jüdischen Schriftgelehrten ein berüchtigter Bösewicht und ein Verräter. Die Feindschaft zwischen Juden und Samaritern, die war so groß, dass sogar die Gegner Jesu ihn, Jesus, als einen Samariter, der mit Dämonen besessen sein soll, bezeichnet haben. Klar ist aber, der Held in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, ist ein Bösewicht. Tatsächlich dreht das Gleichnis die ganze Frage um. Der Schriftgelehrte fragt, wer sein Nächster ist, in der Hoffnung, dass manche Menschen es nicht sind. Jesus antwortet, ich paraphrasiere, sei einfach ein Nächster, wann immer du gebraucht wirst. Und zähle auch deine Feinde zu deinen Nächsten. Nächste werden nicht durch Rasse, Glaube oder Geschlecht bestimmt. Nächste sind alle Bedürftigen, die nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Liebe sie wie dich selbst. Ist das nicht auch ein Schmerzpunkt für unsere Gemeinde? Ich kenne Menschen, die wissen nicht viel von Gott, aber sie lieben in Wort und Tat von ganzem Herzen. Und sie erfüllen das Gesetz Gottes. Ich kenne Menschen, die gehen gerne in den Gottesdienst und die wollen gerne in den Himmel kommen. Und ich kenne Menschen, die wegen ihnen heute nicht mehr in der Gemeinde sind, weil sie das Gottesbild des Mannes in sich tragen, an dem die Priester und die Leviten vorbeigegangen sind. Die Geschichte in Lukas sagt uns, nicht die, von denen wir es manchmal meinen, werden in das Reich Gottes gelangen. Priester, Schriftgelehrte, Gläubige, deren Herz kalt und gleichgültig gegenüber ihren Nächsten geblieben ist, sondern diejenigen, die Gott und ihren Nächsten lieben. Sie erweisen sich als Kinder der Gnade und des Glaubens und nicht umsonst heißt es, die Letzten werden die Ersten sein. Der Abschnitt in Lukas zeigt uns auch, wie Gott damals auf Erden sein Gesetz richtig gestellt hat. Es geht nicht darum, eigennützig durch das Tun etwas zu verdienen, gar das Himmelreich dadurch zu verdienen. Es geht um das Herz, das ganze Sein des Menschen, das ohne Liebe und ohne Gnade und Mitgefühl das Gesetz verfehlt. In der Geschichte in Lukas geht es auch um eine, ich nenne es, Superwaffe Gottes, die auch jede zukünftige Erfindung dieser Erde in den Schatten stellen wird. Es geht um Nächstenliebe. Nächstenliebe, selbst wenn es deine Feinde betrifft. Aber warum fällt uns das so schwer? Und vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit einer Frau, mit einer Dame, über die Feindesliebe gesprochen. Und da bekam ich plötzlich die Antwort, also weißt du, eigentlich habe ich gar keine Feinde. Und da dachte ich mir, ja, wir schauen jetzt mal in die Bibel. Und ich bin auf Römer 8 gestoßen. Römer 8 sagt uns, dass alle fleischliche Gesinnung Feindschaft gegen Gott ist. Die fleischliche Gesinnung streitet gegen das Gesetz Gottes, denn sie hat nicht zum Ziel, Gott und seine Nächsten zu lieben. Und deshalb beginnt Feindesliebe zuerst bei mir selbst. Leben wir im Fleisch, sind wir oder waren wir Feinde Gottes? In Römer 5, Vers 8 wird zudem deutlich, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Nur durch ihn ist es möglich, dass wir überhaupt lieben. Und oft glauben wir an dieser Stelle, geht es in der Bibel darum, dass wir alles tun müssen. Es geht im Wort Gottes jedoch nicht so sehr um uns und wie wir lernen, unseren Goliath zu besiegen. Es geht vielmehr um Jesus. Er hat möglich gemacht, was für uns nicht möglich war. Er allein besiegte diese Trennung, die Trennung zwischen Gott und uns am Kreuz, um dort den einzigen wirklichen Riesen zu besiegen, der uns wirklich töten kann, den ewigen Tod. Seine Mission war es, uns für immer aus der Feindschaft zu befreien. Denn wenn wir als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Und ich möchte an dieser Stelle ganz besonders zu denen sprechen, denen die Heimkehr zu Gott besonders schwer fällt. Besonders schwer fällt, weil in ihrem Leben oft Priester und Leviten oder andere vorbeigelaufen sind, vielleicht sogar die Straßenseite gewechselt haben, als ihr Leben in Scherben lag, zertrümmert war. Und die deswegen ein ganz schlimmes Gottesbild erhalten haben. Ich möchte euch Matthäus 5, Vers 6 vorlesen. Jesus spricht, glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Es wird niemals und keinem helfen, andere oder sich selbst zu bekämpfen. Oder wie in der Geschichte in Lukas, seinen Nächsten sterben zu lassen. Wenn das die Welt nur verstehen würde. Einer meiner Dozenten sagte vergangene Woche treffend, Sünde ist immer selbsttäuschend. Liebe Geschwister, an diesem Morgen möchte ich uns bewusster ins Zentrum rücken, erneut, dass unser wahrer Feind die sündige und fleischliche Gesinnung ist, die uns alle befallen hat. Lieblosigkeit, der bevorstehende ewige Tod, die Trennung vom Schöpfer allen Lebens, das ist unsere Feindschaft. Deswegen möchte ich heute alle aufrufen, die solch eine Erfahrung gemacht haben, dass sie diese Lieblosigkeit und das, was sie erlebt haben, heute abschütteln. Der Gesetzesgelehrte lebte nach dem Fleisch, so wie auch manche unter uns, aber das muss nicht so bleiben. Ich möchte uns daher einladen, dass wir uns durch Christus erneuern lassen und um den Geist bitten, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird, in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geiste wandeln. Der Wunsch Gottes ist, dass wir vollkommen werden, wie er vollkommen ist. Darum fordert er uns zur Nächstenliebe auf. Nächstenliebe, die sogar bis in die Feindschaft hinein gilt. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ich finde diese Rede absolut stark. Das, wofür Jesus uns hier auffordert, geht über jede Boshaftigkeit, die ihr euch auf dieser Welt vorstellen könnt. Er möchte, dass wir vollkommen sind. Vollkommen in der Liebe. Erhaben über alles Böse, was passieren kann. Zudem ist es im Neuen Testament nicht anders. Es erinnert uns ganz stark an 3. Mose 19, 2. Ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Gott ist und bleibt derselbe. Als Christ zu leben, bedeutet, Christus zu gefallen. Christus zu gefallen, nicht Menschen gefallen. Liebe Geschwister, wir wissen eine Menge. Wir müssen eine Menge Dinge, aber das allein macht uns nicht zu Christen. Schwester White sagt dazu an einer Stelle, viele wollten Christen sein, aber sind es nie geworden. Und wenn das bisher Gesagte nicht unsere Grundlage ist, die wir in unserem Herzen verspüren, die uns überführt, dann wird auch das Verkünden der Drei-Engels-Botschaft ohne Kraft sein. Ich möchte uns noch alle mit einem Zitat zum Nachdenken anregen. Entschuldigt. Erst kommt mein Predigttext. Um was geht's? Es geht genau darum. Was wir wollen, dass uns die Menschen tun, das tun wir auch ihnen. Darin besteht alles. Das Gesetz und der Propheten, das ist es. Altes Testament, Neues Testament. Es geht genau darum. Seid vollkommen in der Liebe in Christus. Vollkommen so weit, dass er sogar ans Kreuz ging, um für uns zu sterben. Dieses Zitat fand ich äußerst herausfordernd und interessant. Es sagt, das Problem mit den Christen in der westlichen Welt ist nicht, dass sie nicht dort sind, wo sie sein sollten, sondern vielmehr, dass sie dort, wo sie sind, nicht das sind, was sie sein sollten. Und darum ist der Titel meiner Predigt genau darauf abzielend, dieser Gottesdienst hier wird bald zu Ende sein. Aber Gottesdienst beginnt, wenn wir hier zu dieser Tür hinauslaufen und wieder bei den Menschen sind. Und wenn es euch jetzt genauso geht wie mir, ja, wenn ihr jetzt merkt, ich habe hier Wachstumsbedarf, ich hatte blinde Flecken, ich war kalt, hartherzig, ich brauche diese Gnade, ich brauche ein neues Herz, ich brauche den Heiligen Geist, dann möchte ich uns gleich nach dem Lied, das wir singen werden, einladen, dass wir dies in unser Gebet mit hineinnehmen. Liebe Geschwister, wenn Liebe und Gnade unser Herz erfüllt, dann sind wir endlich nicht mehr mit Sünde und Verwirrung zugemüllt. Daraus kommt Kraft, damit auch der Feind nicht mehr gehässig lacht. Ach, wie gut ist, wenn Geschwister in diesem Sinne beieinander sind, auf dass ihr Zeugnis der Welt den Weg, die Wahrheit und das Leben nahe bringt. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.